Tonspuren.
Wenn Männer ahnten, wie es in uns Frauen aussieht, wenn wir über die 40 hinaus sind, sie würden uns fliehen wie die Pest oder uns niederschlagen wie tolle Hunde. Wenn sich eine Frau alle denkbare Mühe gäbe, sich so zu zeigen, wie sie ist, dem Manne oder dem Geliebten gegenüber, er würde sie für unheilbar seelenkrank halten.
Eine rote Nase ist das Schlimmste, was einer schönen Frau zustoßen kann. Die dänische Schriftstellerin Karin Michaelis.
Ja, er ikke, absolut ikke nogen glimrende foredragsholder. Men jeg har en måde at tale på, som folk kan lide.
Ich bin keineswegs eine glänzende Rednerin, aber ich rede in einer Art und Weise, die den Leuten gefällt.
Und det gør, at i det øjeblik, jeg står foran et publikum, og salen er fuldt, og jeg så står der og begynder at tale, så har jeg dem i min hulehånd fra begyndelsen.
Und in dem Augenblick, wo ich in einem vollen Saal stehe und zu reden beginne, habe ich das Publikum fest in meiner Hand. Von Anfang an.
Feature von Lea Roma.
Das Oeuvre an Büchern, Zeitungsartikeln und Briefen, die die dänische Schriftstellerin Karin Michaelis verfasst bzw. hinterlassen hat, sprengt jeglichen Rahmen einer einzelnen Besprechung. Den breitesten Bekanntheitsgrad erreicht sie mit ihrem Skandalroman »Das gefährliche Alter«, das als geflügeltes Wort bis heute überlebt hat. Um sich einen Überblick über das Leben von Karin Michaelis zu verschaffen, nimmt man am besten ihre Autobiografie »Der kleine Kobold« in die Hand, die 1948, 2 Jahre vor dem Tod der Schriftstellerin, verfasst worden ist. Kobold war der Spitzname von Karin Michaelis. Das Buch beginnt deftig, wenn sie ihrer Leserschaft mitteilt, was ihre im Wochenbett liegende Mutter gesehen hat, wenn sie ihren Blick nach oben richtete.
Als sie auf die dunklen Deckenbalken starrte, sah sie ein winziges, hellfarbenes Ding, das sich loslöste und munter herabschwebte. Sie schrie auf. Ein zweites Ding kam herunter. Nun sah sie, dass sie aus den Spalten zwischen den Deckenbalken kamen. Beide landeten mit einem Plumps auf der Bettdecke und begannen lebhaft herumzukrabbeln. Es waren Maden. Das Bett wurde weggerückt, aber die Maden rückten nach.
Karin Michaelis wird am 20. März 1872 in Rannes, einer kleinen Stadt in Dänemark, als Katharina Marie Bech-Bründum im Haus eines Gerbers geboren. Der Vater arbeitet beim Telegrafenamt. Ebenfalls aus Rannes stammt die Musikerin und Sprachlehrerin Kirsten Klitgau, die erst nach ihrer Pensionierung auf die Werke von Karin Michaelis gestoßen ist und sich seit einigen Jahren darum kümmert, den Namen Karin Michaelis in Dänemark und über die Grenzen hinweg wieder bekannt zu machen.
Sie hat selber ein Erinnerungsbuch geschrieben. Erst war das als Roman. Es hieß Der Baum der Erkenntnis. Und da hat sie ihre Kindheit ganz wunderbar beschrieben, so dass man die alte Stadt vollkommen aufleben sieht. Man sieht die jüdische Bevölkerungsgruppe, man sieht die Märkte mit den Händlern, wie auch viele Wagen aus der ganzen Umgebung in die Stadt kamen und ihre Sachen verkauften.
Karin Michaelis Lieblingsautor von früher Kindheit war der dänische Märchenerzähler Hans Christian Andersen.
Ich hatte es schon oft bedauert, dass Hans Christian niemals nach Randers gekommen war, bevor er starb. Ich hätte ihn sicher kennengelernt und wir hätten uns ineinander verliebt, obgleich ich damals erst 4 Jahre alt war. Aber hatte sich nicht auch Mohammed in eine 9-Jährige verliebt? Hans Christian Andersen war so hässlich wie ich. Ich wäre seine Gattin geworden und hätte ihm geholfen, Märchen zu schreiben.
Zahlreiche Fotos und Beschreibungen strafen die von Karin Michaelis immer wieder ins Spiel gebrachte Hässlichkeit Lügen. Ein besonderes körperliches Leiden allerdings ist im wahrsten Sinne des Wortes augenfällig. Sie schielt stark. Eine frühe Operation zeitigt nicht den gewünschten Erfolg. Mit der Liebe zum Lesen und der noch größeren Liebe zu Hans Christian Andersen kann ihre Begeisterung für die Schule nicht mithalten. Das verrät in ihrer Autobiografie schon die Überschrift im Kapitel ihrer Einschulung: Im Gefängnis.
Der erste Schultag erschien mir so lang, dass ich dachte, er würde niemals enden. Wir saßen um einen langen, schwarzen Tisch wie schiffbrüchige Seeleute auf dem Grunde des Meeres. An einem Ende führte eine Dame, die Fräulein Blom hieß, den Vorsitz. Ihre Locken nahmen sich wie ein Bündel schwarzer Aale aus. Während der zweiten Stunde saß Fräulein Hansen am Ende des Tisches. Sie hatte zwei Warzen auf dem Hals und rosafarbene Watte in den Ohren.
Als 16-Jährige arbeitet Karin Michaelis auf Läsö, einer öden sandigen Insel zwischen Jütland und der schwedischen Küste, als Erzieherin und Begleiterin für die Tochter eines Konsuls. Danach geht sie nach Kopenhagen und beginnt dort die Ausbildung zur Klavierlehrerin bei einem prominenten Musiker, dem Pianisten und Komponisten Viktor Bendix. Die Familie Bendix kann auch mit einem besonderen Bezug zu Hans Christian Andersen aufwarten, war doch Viktor Bendix' Ehefrau das Patenkind des berühmten Märchenerzählers.
Anfangs fühlte ich mich in ihrer Nähe nicht wohl. Sie erschien mir in ihrer marmornen Vollkommenheit wie eine Statue von Michelangelo. Ich konnte entweder gar nicht sprechen oder meine Zunge galoppierte davon wie ein scheu gewordenes Pferd. Gerne hätte ich so manches über Andersen gefragt, aber ich traute mich nicht. Sie war so groß und so unbeugsam gerade, als ob sie nicht einmal eine Notlüge sagen könnte.
Und als sie nun zu diesem Viktor Bendix nach Kopenhagen kam, da nahm er sie als Schülerin an und arbeitete viel mit ihr. Aber er entdeckte, das Technische hat sie nicht interessiert. Die schwierigen Stellen hat sie überschlagen, aber das Gefühlsmäßige, die langsamen Sätze, da hat sie sich ganz gegeben. Er sah dann ein, dass sie nicht für eine pianistische Karriere geeignet sei, aber dass was Künstlerisches in ihr steckte. Und dann sagte er, vielleicht sollten Sie lieber schreiben. Ist das vielleicht etwas?
Noch während ihres Aufenthalts in Kopenhagen lernt sie ihren späteren Ehemann, den um 5 Jahre älteren Schriftsteller Sophus Michaelis, kennen. Er nennt sie Kobold, sie nennt ihn Tau.
Ich liebte sein Aussehen, sein Gehaben und seine leise, erschreckte Stimme, die mich an einen verkrüppelten Knaben in Randers erinnerte, der immer herzzerreißend wimmerte, wenn sein betrunkener Vater ihn schlug.
Mit Sophus Michaelis war ich gift mehr in mange år. Und da findet sich auf Jorden ein prächtiger Menschenhand.
Mit Sophus Michaelis war ich viele Jahre verheiratet. Es gibt wohl keinen prächtigeren Menschen als ihn.
Versteht ihr? Wir waren ganz junge beide, da wir giften. Wir hatten keine Penge und wir hatten keine Zeit, um Möbel zu kaufen für alle Nussemäß.
Wir haben sehr jung geheiratet und hatten nicht einmal Geld für Möbel.
Ich hatte nicht gelernt, nichts zum Helst, um wie man sagen mit lernen Mad oder nichts an nichts zum Helst. Und in alle die Jahre, die ich war gift mit ihm, hat er nicht einen Gang gesagt zu mir, das war noch dårlig Mad, du lernst, und das schmeckte nicht gut.
Und obwohl ich nie kochen gelernt hatte, hörte ich während unserer Ehe von ihm kein einziges böses Wort über das Essen, auch wenn es ihm nicht schmeckte.
Der Vater, wenn man bar von mir, wenn ich sage, dem wissen misslücke der hier, so sagen, gib mir blott mal mehr, das schmeckt stor.
Im Gegenteil, wenn ich meinte, es sei misslungen, sagte er, gib mir noch mehr davon, es schmeckt großartig.
Das Zusammentreffen und die Heirat mit ihrem Partner verstärken bei Karin Michaelis die Ambitionen zur Schriftstellerin. Sind es anfangs vor allem Theaterrezensionen, die das Ehepaar verfasst, so beginnt Karin Michaelis ab 1898 auch Romane zu schreiben.
Nur nach 4 Jahren, 1902, da kam ihr großer Durchbruch mit einem kleinen Roman »Das Kind«. Und im selben Jahr mit einem anderen Roman, das heißt auf Deutsch »Das Schicksal der Ulla Fangel«. Das waren Bücher, die ins Deutsche übersetzt wurden und in viele andere Sprachen und wirklich ihren Durchbruch ausmachten.
Zur selben Zeit entwickelt sich ein besonders inniges Verhältnis zu dem um 40 Jahre älteren norwegischen Nobelpreisträger Bjørnstjerne Bjørnson und dessen Familie. Bjørnson ist nicht nur Vorreiter im dramatischen Naturalismus, sondern engagiert sich für die Schulreform, die Frauenfrage und eine neue Sexualmoral. Alles Themen, die sich auch in Karin Michaelis Werken widerspiegeln werden. Zum 70. Geburtstag des norwegischen Schriftstellers verfasst sie ein Gedicht auf ihn und wird daraufhin bei den Bjørnsons eingeladen. In Erinnerung bleibt Karin Michaelis eine Kutschenfahrt mit Bjørnsons Tochter Dagny.
Eines Tages fuhren Dagny und ich in Bjørnsons Wagen. Dagny kutschierte und ich saß auf dem kleinen rückwärtigen Sitz. Wir lachten viel und waren sehr lustig. Im Scherz schlug Dagny nach mir. Ihr Ring zerschnitt dabei meinen Mund und brach mir aus zwei Vorderzähnen eine Ecke ab. Als ich Blut und Zahnteile ausgespuckt hatte, sah ich, dass Dagny herzlich lachte. Ich erzählte Bjørnson davon und hoffte auf Mitgefühl, doch auch er brach in ein Gelächter aus. »Wissen Sie, kleiner Kobold«, sagte er heiter, »jetzt schielen Sie nicht nur ein bisschen mit den Augen, sondern auch mit den Zähnen.« Männer können ehrlich sein, gegen sich selbst, wie gegen andere. Frauen können es nicht. Sie sind von Geburt an verpfuscht, die meisten von ihnen von dem Augenblick der Empfängnis an. Sie werden später durch die Erziehung, durch den Verkehr mit anderen Frauen und endlich durch die Ehe selbst verpfuscht.
In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ist Karin Michaelis einer ausgewählten internationalen Leserschar bereits als Schriftstellerin bekannt. Das ändert sich schlagartig im Jahr 1910 mit der Veröffentlichung ihres Briefromans »Das gefährliche Alter«. Dieses Buch, das die Geschichte der 42-jährigen Elsie Lindner, einer Frau im Klimakterium, erzählt, bleibt zweifellos das berühmteste, aber gleichzeitig auch berüchtigste Werk der Schriftstellerin. Bis zum Jahr 1925 werden davon allein in Deutschland eine 500.000 Exemplare verkauft.
Worum geht es in diesem Buch? Es ist ein dünnes Bändchen und hier wird in Briefform die Geschichte der Elsie Lindner erzählt, die in einigen Punkten oder Passagen auch durchaus autobiografische Züge von Karin Michaelis trägt. Und diese Elsie Lindner beschließt, sich von ihrem Mann Richard zu trennen, obwohl sie keine andere Beziehung hat.
Der Historiker Robert Streibel leitet die Volkshochschule in Wien-Hitzing und sorgte für eine Erstübersetzung von Karin Michaelis »Die fröhliche Schule«, eine Dokumentation, die sich der Reformschule der österreichischen Pädagogin Eugenie Schwarzwald widmet.
Eine rote Nase ist das Schlimmste, was einer schönen Frau zustoßen kann. Ich habe eine Ahnung, dass Adelheid Swanström aus diesem Grund Gift nahm. Die Ärmste, sie nahm nicht genug.
Die österreichische Journalistin und Filmemacherin Angela Huema beschäftigt sich schon seit ihrer Kindheit mit dem Werk von Karin Michaelis.
Das gefährliche Alter war ihr weltweiter Durchbruch. Sie hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher verkauft. Ich glaube, sie war damals zumindest die dänische Autorin, die nach Andersen am meisten Bücher weltweit verkauft hat. War damals wirklich sensationell, diese Geschichte zu schreiben über eine Frau, die sich frisch verliebt, aber verheiratet ist und dann sich aber ganz zurückzieht auf eine Insel.
Dass er das gewagt hat, dass er das wagt, mir als Nachfolgerin einen Backfisch von 19 Jahren zu geben. Er macht sich ja vor der ganzen Stadt zum Narren und ich kann es nicht hindern. Wie elend ich meine Karten gespielt habe. Ich, die ich einen guten Verstand zu haben glaubte. Weiß Gott, ich verstehe die Frauen, die einander Vitriol ins Gesicht schleudern, wenn ich auch selbst leider zu wohlerzogen zu solchen Plötzlichkeiten bin.
Solche Sätze findet man viele, wo man nicht immer ganz klar weiß, was ist jetzt das Problem, aber so nicht gebunden zu sein und selbst zu bestimmen, sich dann zurückzuziehen und wirklich fast ein Einsiedlerleben zu führen, wo sie vielleicht auch nicht glücklich ist, aber zumindest das selbstgewählte Unglück hat.
Das Gerücht war rasch geboren, Karin Michaelis beschreibe in dem Roman ihr eigenes Leben. Dem widerspricht sie vehement in ihrer Autobiografie »Der kleine Kobold«.
Die Idee für das gefährliche Alter hatte mich schon seit Jahren verfolgt. Immer wieder aber hatte ich andere Sachen geschrieben. Ich war einmal durch das merkwürdige Benehmen einiger Frauen mittleren Alters vor ein Rätsel gestellt worden. Eine Freundin meiner Mutter entwickelte plötzlich eine derartige Besessenheit von Reinlichkeit, dass ihr Gatte und ihre Kinder sich wegen des ewigen Abstaubens, Polierens und Scheuerns kaum mehr zu bewegen wagten. Eine andere wurde ein Geizhals und ihre Familie hungerte beinahe, damit Geld gespart werde. Später verwickelte sich die ältere Schwester einer meiner Freundinnen, die bisher nur unschuldig geflirtet hatte, in eine Liebesaffäre nach der anderen. Es gab viele derartige Beispiele. Und die meisten der betroffenen Frauen standen später vor dem Scheidungsgericht oder verschwanden auf einige Zeit in einem Sanatorium. Sie waren ganz verschiedene Individuen, nur in einem Punkt waren alle gleich. Sie waren zwischen 40 und 50.
Die Spanne der Leserschaft war breit gestreut und reichte von enthusiastischen Befürwortern bis hin zu vehementen Gegnerinnen. Auch die deutsche Frauenrechtlerin Hilde Dohm, die sich für das Wahlrecht der Frauen einsetzte, konnte den freimütigen Bekenntnissen der Protagonistin im Roman nichts abgewinnen.
Oft schon hat Karin Michaelis aus ihrer meertiefen Seele Perlen gefischt. Diesmal ist sie in die Skylla oder was die Charybdis geraten und was sie herausgehoben ist eine Missgeburt. O Karin, Karina, Karinissima, sei heldenhaft. Widerrufe das Buch.
Während noch über Für und Wider des Buches gestritten wird, hat sich die Phrase »das gefährliche Alter« längst verselbstständigt und von seiner ursprünglichen Bedeutung emanzipiert. Der Begriff wird zum Idiom, das nun nicht nur für die Wechseljahre der Frauen steht, sondern auf die Midlife-Crisis der Männer überschwappt. Außerdem findet der Begriff Einzug in die Werbebranche, namentlich der Kosmetikindustrie. Von den Dutzenden Büchern Karin Michaelis ist das gefährliche Alter eines der wenigen, die bis heute neu aufgelegt werden.
Es ist so leicht, so betrüblich leicht für eine Frau, die Komödie der Liebe zu spielen. Jede kluge Frau weiß ohne Erklärung durch einen unerschütterlich sicheren Instinkt, wie der Mann beschaffen ist, der ihr seine Liebe schenkt. Und die glühendste Frau wird, wenn sie ihren Verstand gebraucht, einem kühlen Liebhaber gegenüber die Kühle spielen und umgekehrt. Wir tragen, wir Frauen, jede ihre Maske und stets die, die uns am bequemsten ist. Meine Maske war mein Lächeln. Ich wollte nicht von anderen durchschaut werden.
In Dänemark hat man ihr etwas verübelt, dass sie über so schiefe Gestalten geschrieben hat. Aber in Deutschland hat man es positiver beurteilt und sie war ja viele Jahre viel, viel geschätzter in Deutschland und in anderen Ländern, also besonders Deutschland und Italien. Da fing eine zweite Karriere als Rednerin an.
Der Skandal, die häufigen Missverständnisse und Vorurteile, die diesen Roman begleiten, bewegen die Autorin dazu, sich aus ihrer dänischen Komfortzone herauszubewegen. Um der kritischen Leserschaft ihre wahren Motive näher zu bringen, beginnt sie mit Vortragsreisen, die sie durch ganz Europa führen. Besonders ihre Vorträge in Wien sind beliebt und stets ausverkauft. Mitte Jänner 1911, wenige Monate nach Erscheinen ihres Skandalromans, veröffentlicht die österreichische Tageszeitung Der Tag eine Art Protokoll über einen Vortrag von Karin Michaelis in den Wiener Sophiensälen. Fotografien in Zeitungen sind aus technischen Gründen noch eine Seltenheit. So beschreibt der Journalist das Aussehen von Karin Michaelis, wobei auch der auffallende Silberblick der Referentin gewürdigt wird.
Karin Michaelis trat an ein Lesepult. Eine Dame in dem angenehmen Bewusstsein von 30. Eine kräftige Gestalt, ein milchweißer Teint, hellbrünettes Haar, in hohem Knoten aufgebunden. Eine gut geformte Nase, Zwei Augen, groß, blau, mit Achsen, die auseinandergehen. Augen, die fesseln und irritieren. Sie stand da in weißer Seidentoilette, deren Dekolleté eine leichte Pelzverbrämung schmückt, und las mit dem fremdländischen Akzent der Skandinavierin ihre Ausführungen, mit einer Stimme, die für den Saal zu hoch gespannt ist, um dann und wann seelisch aufzuschwingen, die nur klar die Silben hackt und sich schärft, wenn sie wirksam sein will. »Spreche ich laut genug?«, fragte sie wiederholt.
Das Jahr 1910, in dem das gefährliche Alter breite Resonanz in den europäischen Feuilletons findet, hält einige bedeutende Zäsuren für Karin Michaelis parat. Am einschneidendsten ist wohl das Ende ihrer Ehe mit Sophus Michaelis, mit dem sie viele Jahre im gemeinsam erbauten Haus Torelore auf der dänischen Insel Thurø gelebt hat.
Sophus Michaelis war ein der Menschen, die ich kennt, der halt mest der Schönheit. Han war fullständig wild Schönheitsdürker.
Sophus Michaelis war ein Mensch, der die Schönheit über alles liebte.
Na, und nun kann man ja sagen, was man will, aber man kann weggehen, kann man noch eine Schönheit.
Über mich kann man ja sagen, was man will, aber eine Schönheit bin ich nicht gerade.
Sie endete ja mit einem schönen Tag, so bleiben ja verästet ihren in Köln-Pier.
Und eines Tages geschah es, dass er sich in ein schönes Mädchen verliebte.
Auf einer ihrer ersten Lesereisen durch Europa lernt Karin Michaelis in Wien die Sozialreformerin Eugenie Schwarzwald kennen. Daraus entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Die österreichische Pädagogin ist Gründerin einer nach ihr benannten Reformschule, die sich Gewaltfreiheit, Förderung der Fantasie und die freie Entfaltung jedes Kindes auf ihre Fahnen geschrieben hat. Während des Ersten Weltkriegs waren die beiden Frauen in Österreich auch karitativ tätig.
Die beiden waren seelenverwandt, haben sich immer wieder getroffen. Karin Michaelis kommt nach Wien, unterstützt auch Eugenie Schwarzwald in ihren Bemühungen und bringt eine Darstellung über die Schwarzwaldschule, die in Dänisch erscheint, Glädenskole, also die fröhliche Schule. Und dieses Buch ist bis vor einem Jahr nur auf Dänisch zur Verfügung gestanden, obwohl es eigentlich die umfangreichste Dokumentation des pädagogischen Programms von Eugenie Schwarzwald ist.
Die von Robert Streibel in Auftrag gegebene Übersetzung ins Deutsche erscheint im Jahr 2019, also mehr als 100 Jahre nach dem Erscheinen des anekdotenhaften Reformschulprotokolls. Eugenie Schwarzwald wird darin nicht mit ihrem Klarnamen, sondern mit dem Kunstnamen Luise bezeichnet. Ob dies auf Wunsch der Pädagogin geschehen ist oder ob es sich um eine der nicht unüblichen künstlerischen Freiheiten der Schriftstellerin handelt, ist ungewiss.
Die fröhliche Schule ist eine Zusammenfassung des pädagogischen Konzepts von Schwarzwald, ist so entstanden, dass die Karin Michaelis auch so eine teilnehmende Beobachterin war. Sie war viel in der Schule, ist auch in den, wenn man das liest, hat sehr viel sich auch in Schulklassen aufgehalten, hat also mitbekommen, wie der Unterricht war und hat sowohl die Überlegungen der Schwarzwald dokumentiert, als auch einige Lehrerpersönlichkeiten dargestellt und den besonderen Unterrichtstypus dadurch auch dokumentiert.
In einem Beispiel beschreibt Karin Michaelis die Art und Weise, wie den Kindern der Schwarzwaldschule die oft sehr trockene und langweilige Grammatik spielerisch nähergebracht wird.
Fräulein Clara, das geniale Kind, die Lehrerin für die Kleinen, erfand eine Methode, den Kindern Grammatik beizubringen, sodass sie sie, statt sie sterbenslangweilig zu finden, als himmlisches Spiel ansehen. Wenn es möglich wäre, würden sie nach 3 Stunden Grammatik jeden Tag verlangen. Die Methode lässt sich nicht mit trockenen Worten erklären. Sie ist nämlich so lebendig wie die Kinder selbst. Sie personifiziert das einzelne Wort so buchstäblich, dass das Kind es als einen Spielkameraden empfindet, obendrein als einen lustigen Kameraden voller drolliger und neuer Einfälle. Die Grammatik ist König über ein großes Land. Die Wörter sind ihre Untertanen. Sie lässt die Wörter einen Aufstand machen, lässt sie gefangen nehmen, lässt sie versuchen, ohne König zu regieren. Sie zeigt ihnen, wie die Grammatik sowohl Arme als auch Beine und Zunge und Augen für die Wörter ist und dass sie ohne sie flach auf dem Bauch liegen würden und nicht einmal einen Pieps von sich geben könnten.
Durch ihre Freundin Eugenie Schwarzwald lernt Karin Michaelis das Who is Who der österreichischen Kulturszene kennen. Den Dichter Rainer Maria Rilke zum Beispiel oder Oskar Kokoschka. Auf einer 1912 am Semmering aufgenommenen Fotografie sind neben Karin Michaelis, Eugenie Schwarzwald und deren Ehemann Hermann auch der Schriftsteller und Lebenskünstler Peter Altenberg und dessen Taufpate der Architekt Adolf Loos zu sehen. Loos fungiert zeitweise auch als Lehrer in der Schwarzwaldschule.
Diese Gruppierung ist natürlich interessant, weil hier natürlich auch Personen sich auf einem Foto finden, die alle mit heutigen Maßstäben durchaus auch kritisch zu beurteilen sind, vor allem was die Frage des Umgangs mit jungen Menschen und mit Sexualität betrifft. Also Peter Altenberg, ich gebe zu, ich habe einige Male versucht, ein paar Sachen von ihm zu lesen. Diese anhimmelnde Geschichten über die 12-jährigen Mädchen habe ich nicht ausgehalten.
Zur Zeit ihres Skandalromans »Das gefährliche Alter« trifft Karin Michaelis zum ersten Mal auf Charles Emil Stangeland, ihren späteren zweiten Ehemann. Die Beziehung steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Kennengelernt hat sie den norwegisch-amerikanischen Diplomaten auf einer Schiffsreise nach einem mehrmonatigen Verwandtschaftsbesuch in den USA.
Die zweite Ehe war ein großer Fehler gleich von Anfang an. Karin Michaelis war natürlich etwas traurig, dass die erste Ehe missglückte, und da traf sie einen sehr schönen jungen Mann, der gleich verliebt war in sie. Sie verliebte sich kopflos in ihn, heiratete ihn. Das war sehr, sehr intensiv, aber er war völlig unmöglich, dass er so eifersüchtig war. Er wollte sie fast einsperren, abschirmen von ihrem großen Freundeskreis, fast von ihren Verwandten. Er war ein unmöglicher Mensch.
Er schrieb mir lange Briefe, in denen sich oft 20 verschiedene Stimmungen spiegelten. »Du sagst, dass du mich liebst, aber du lügst«, schrieb er. »Du liest nur dich selbst. Mein Leben bedeutet dir nichts, solange dein Name in den Zeitungen erwähnt wird und die Leute dir sagen, dass du eine wunderbare Schriftstellerin bist. Weißt du nicht, dass sie dich hinter deinem Rücken eine Hure nennen? Und du bist eine Hure. Eine Frau, die ihren Gatten liebt, würde nicht, so wie du es machst, mit dem Namen eines anderen herumlaufen. Eines Mannes, der dich vom ersten Tag deiner Ehe an betrogen hat. Und du beantwortest seine Briefe. Kommt es dir nicht zum Bewusstsein, dass das ein Verbrechen gegen mich ist? Du weißt nicht, was Liebe ist. Du hast niemals geliebt. Du wirst niemals die Wonnen oder die Leiden der Liebe kennenlernen.
Die Trennung des Ehepaares erfolgt 1917. Danach dauert es noch 8 lange Jahre bis zur offiziellen Scheidung.
Es wurde gar keine schöne Scheidung. Als sie hörte, dass er endlich gestorben war, schrieb sie an diese frühere Haushälterin: Als ich das hörte, konnte ich fast nicht um ihn trauern. Ich habe zu sehr gelitten in dieser Ehe.
Ende der 1920er Jahre kann Karin Michaelis mit den sogenannten Bibi-Büchern reüssieren, deren Beliebtheit bis heute anhält. Dabei handelt es sich um 7 Romane, aufbereitet in kindlicher Ich-Erzählung.
Bibi ist ein kleines Mädchen, so zwischen 8 und 9 Jahre alt, man weiß es nicht so genau, lebt in einer kleinen Stadt in Dänemark, die nicht benannt wird, ist aber die Heimatstadt von der Karin Michaelis, Randers. Und ihre Mutter ist tot und der Vater ist Stationsvorsteher von der Bahn. Und darum kann sie gratis reisen mit der Bahn. Und sie tut es auch. Sie kriegt immer wieder mal das Kribbeln im Bauch. Und dann fährt sie einfach los. in den Nachbarort oder auch weiter, bleibt dann auch mal ein, zwei Wochen weg. Und sie hat immer einen Bleistift dabei und einen Block und schreibt ihrem Vater Briefe und macht Zeichnungen von dem, was sie erlebt.
Die österreichische Journalistin und Filmemacherin Angela Huemer ist mit den Bibi-Büchern aufgewachsen.
Ich beschäftige mich mit Karin Michaelis seit ungefähr meinem 10. Lebensjahr, das schon sehr, sehr lange her ist. Und ernsthaft damit, glaube ich, seit fast 30 Jahren mittlerweile und späte 90er Jahre, wo es noch wenig über sie gab. Die Initialzündung war mit ungefähr 10 Jahren. Mein Vater hat mir die Bücher mitgebracht aus Brünn. Er war da regelmäßig auf Geschäftsreisen und das waren die ersten drei Bände von Bibi. Bibi, Bibis große Reise und Bibi und Ole. Und die habe ich immer wieder gelesen.
Bibi wäre selbst gern Exportprinzessin gewesen. Eine Prinzessin konnte man sicher nicht aus der Schule weisen. Und was hatte sie denn getan? Nicht das Allergeringste. Keine Rede davon, dass sie jemanden totgeschlagen hätte. Nur gelangweilt hatte sie sich und dann und wann die Schule geschwänzt. Das kam daher, dass sie jene, wie in der Bibel war, die Nomaden hießen und mit ihren Zelten an einen neuen Ort zogen, wenn sie den alten auswendig konnten. Droben in Lappland wohnten auch welche. Aber die Polizei in Dänemark nannte das Vagabundieren und Vagabunden wurden eingesperrt. Vater war leider weder Nomade noch Vagabund, sondern bloß Stationsvorsteher und Witwer.
Für eigene Recherchen begab sich Angela Huemer vor einigen Jahren auf die Suche nach jenen Orten, die Jahrzehnte vorher auch die Titelheldin in Bibis große Reise aufgesucht hat. Huemer war vor allem von der Authentizität der Orte, Städten und Ereignisse beeindruckt, die Karin Michaelis in ihren Geschichten beschrieben hat, ob es sich um die thüringische Spielzeugstadt Sonneberg oder die Glasbläserei der Familie Müller-Uri in Lauscha handelt, die seit mehreren Generationen für ihre Glasaugen berühmt ist, deren Herstellung von Bibi beobachtet und beschrieben wird.
Zuallererst macht man das Weiße im Auge. Aus so einer kleinen, dünnen, beinahe ganz gewöhnlichen Glasröhre. Die schmilzt er über dem Feuer und das wird das Weiße. Das ist ganz einfach und geht auch fix. Es ist ja auch nur so eine Kugel, aber nicht ganz richtig rund. Dann kommt die Farbe vom Auge, das, was Iris heißt. Man nimmt eine Stange Glas und wärmt sie an, bis sie schmilzt. Und dann drückt man sie da hinein, wo die Iris sein soll. Das bringt jeder Dummkopf fertig. Aber es so machen, dass es wie ein Menschenauge aussieht, das ist fürchterlich schwer. Und das kann Müller-Uri eben.
Ende der 1920er Jahre ist Karin Michaelis eine der ersten bekannten Künstlerinnen, die sich gegenüber dem Faschismus und Nationalsozialismus öffentlich kritisch äußern. Und zwar so deutlich, dass sich Eugenie Schwarzwald um ihre Freundin ernstlich Sorgen machen muss.
Ich fürchte, du könntest dich verleiten lassen, über die deutschen Verhältnisse zu schreiben. Ich bitte dich, mit aufgehobenen Händen. Tu es nicht.
Ab Anfang der 30er Jahre dient ihr Haus Torelore auf der Insel Thurö als wichtiger Rückzugsort für viele Emigrantinnen.
Da hatte ich dann ein Haus, ich wohnte selbst auf zwei Etagen. Und dann hatte ich drei kleine Herrenhäuser. Und dann flüchte ich ab in ein größeres Haus. Und dann flüchte ich ab in das größte Haus da auf der Insel.
Neben einem Haus mit zwei Etagen, in dem ich selbst wohnte, besaß ich drei kleine Gartenhäuser. Dann zog ich in ein noch größeres Haus und schließlich in das größte Haus überhaupt, das sich auf der Insel befand.
Und so hat der eine und der andere gesagt, sie prüfe Karin Michaelis.
Und der eine sagte zum anderen, versuchen Sie es bei Karin Michaelis.
Und so fick ich Beue von Falk und der schrieb sie vor allem zu mir, wir sind auf Weg und zu dem. Må vi ikke have lov at komme op og være lidt hos dem, for vi ejer ikke noget sted i verden, hvor vi kan være.
So bekam ich Briefe von Leuten, die mir schrieben, wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Dürfen wir kommen und ein wenig bei Ihnen bleiben? Es gibt nirgendwo einen Platz mehr für uns.
Så havde jeg jo slet ikke tid til at sige hverken ja eller nej. For en, to, tre, så var det der.
Ich hatte nicht einmal Zeit, ja oder nein zu sagen, denn eins, zwei, drei waren sie da.
Das wohl berühmteste Paar, das in dieser Zeit Unterschlupf bei Karin Michaelis findet,
sind der Schriftsteller und Dramatiker Bertolt Brecht und dessen Frau die Schauspielerin Helene Weigel. Bertolt Brecht ist auf Thurö literarisch äußerst aktiv. Einige Teile von dessen Szenendrama Furcht und Elend im Dritten Reich sind dort entstanden. Später wird auch Karin Michaelis den Brechts ins US-amerikanische Exil folgen. Im März 1942, zu ihrem 70. Geburtstag, erhält sie ein Schreiben von Bertolt Brecht.
Liebe Karin, ich denke nicht, dass du sehr erstaunt bist, im Exil zu sein. Die chinesischen Lyriker und Philosophen pflegten, wie ich höre, ins Exil zu gehen, wie die unseren in die Akademie. Es war üblich. Ich komme auf die chinesischen Weisen auch deshalb, weil ich dich auf Thurö mit den Fischern und Studenten reden hörte und weil ich an deine 1000 Geschichten über Land und Leute denke, die du leider nicht aufschreibst. Aber vielleicht schreibst du sie in 20 oder 30 Jahren auf. Dann werden es 2000 sein. Sie werden nicht ausreichen. In herzlicher Kameradschaft, dein Bert Brecht.
1946, ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, kehrt Karin Michaelis aus ihrer Emigration nach Dänemark zurück. Schwer gezeichnet von Krankheiten und beinahe mittellos. Das meiste Geld hat sie für wohltätige Zwecke aufgebraucht, wie sie im Interview aus dem Jahr 1947, 3 Jahre vor ihrem Tod, erzählt.
Wie sie dann nach Dänemark zurück ist, gibt es noch viele Zeitungsartikel, sagt, sie ist jetzt wieder da, und dann musste sie aber, glaube ich, Steuern auch zahlen für die Zeit, wo sie nicht da war, hat sie ihre Häuser verkauft. Sie war dann zuletzt in einer kleinen Wohnung in Kopenhagen, ist dann eben Anfang 1950 gestorben.
Für mich ist das Humanitäre, das Mitleid, die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft das Allerwichtigste. Ich schätze einige ihrer Bücher sehr, aber noch viel mehr schätze ich die Person, die für andere sich einsetzte. Sie war so bereit, sie völlig aufzuopfern für andere Leute.
Eine rote Nase ist das Schlimmste, was einer schönen Frau zustoßen kann. Die dänische Schriftstellerin Karin Michaelis. Ein Feature von Lea Romer. Gesprochen haben Chris Pichler, Irina Wanka, Elisabeth Findeis sowie Nikolaus Kinski.
Das Mädchen mit den Scherben ist wahrscheinlich das schönste Buch von ihr. Ein kleines Mädchen nimmt eine bunte Glasscherbe oder hält sich eine bunte Glasscherbe vors Auge, und wenn die blau ist, dann sieht sie eine ganz bestimmte Welt und dann lässt sie so ihre Fantasie spielen. Wenn die gelb ist, ist es wieder ganz anders. Und da ist auch die wunderbare Szene drin vom Fliegen. Sie war ganz fest überzeugt, dass sie fliegen kann. Und dann hat sie sich dahingestellt und sie hat die Augen zugemacht und sie ist dann geflogen.
Ton Miloš Ikić, Redaktion Alfred Koch. Das Interview mit Karin Michaelis aus dem Jahr 1947 führte Karl Bjarnhof. Dank an Kirsten Klitgauer für die Übersetzung aus dem Dänischen. Eine Sendung der ORF-Feature-Abteilung 2022.